Romantiker. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Chio. Und leider heute ohne Björn Werner. Der hat nämlich einen Krankheitsfall in der Familie und kann nicht. Deshalb sind wir auch so spät dran. Aber ich habe mehr als gleichwertigen Ersatz. Ich habe nämlich den Mann eures Vertrauens, den Ausländer eures Vertrauens. Sami ist am Start. Sami, grüß dich.
Das wollte ich schon immer mal machen. Und ich glaube, nach der Pyjama-Party ist das auch verdient. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Bromantiker. Oh, da sagst du jetzt aber was. Mindestens gleichwertigen Ersatz. Hörst du das, Producer? Uiuiui, mit so viel Lob kann ich kaum umgehen. Aber ich freue mich, ihr Lieben, dass ich heute hier am Start sein darf und den lieben Björn vertreten darf. Der hat natürlich jetzt persönliche Gründe. Ja. Leute, Family first.
Immer.
Der
Family first.
Und kümmert
deshalb
sich.
Ist es auch in Ordnung. Wir wollten den eigentlich heute Morgen machen. Ich war ja im Ausland. Ich war ja fast in Asien und wollte den Podcast mit ihm von da machen. Und dann ereilte mich die Nachricht. Dann wollten wir es erst am Nachmittag machen. Geht nicht. Und jetzt machen Sami und ich ein Quickie, weil wir wollen euch nicht ohne Happy End ins Wochenende schicken. Das ist wichtig. So, ausfallen gilt. Björn würde sagen, ausfallen gildet nicht. Deshalb machen Sami und ich das. Und wollen wir mal kurz einen Überblick geben, was wir denn heute, der Quickie wird irgendwo zwischen 30 und 45 Minuten sein. Wir sprechen natürlich über das Thursday Night Game. Sami, du musst ja eins wissen, wir haben hier natürlich viele Leute, die nicht Football Bromance TV gucken und die wissen gar nicht, was die Pyjama Party ist. Das ist schlimm. Erzähl mal, was die Pyjama-Party ist und was da gestern los war. Und das ist dann auch gleich der Einstieg ins Thursday Night Game.
Also, ihr Lieben, für alle, die nicht wissen, was wir bei Football Bromance TV in unserem Format in der Pyjama-Party machen, wir hauen uns für euch, mit euch, die Nacht um die Ohren und machen eine kleine Watch-Party. Meistens beginnt die um kurz nach zwei. Gestern hat sie um Punkt 2.15 Uhr begonnen, damit wir zeitgleich mit euch, da war es damals jetzt auf Prime, glaube ich, war das, aber man konnte es auf verschiedenen Kanälen sehen, mit euch gleichzeitig das Game gucken. Ja, also ihr habt die Möglichkeit, mit uns abzuhängen bei diesen Pyjama-Partys, ein bisschen zu quatschen über den Chat auf Twitch. Und wir versuchen natürlich immer hochkarätige Gäste in diese Shows zu holen, weil...
Wir
hatten mehrere. Das war gestern wirklich ein ganz besonderes Schmankerl für alle, die dabei waren. Wir waren fast 1000 Leute die ganze Nacht. Also dann nochmal ein großes Shoutout an alle, die dabei waren. Wir hatten gestern Nacht zu Gast den Marken Sotcher, Dominik Eberle. Das war ein ganz, ganz heißes Eisen. Da möchte ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und European League of Football Finest Marcel Dabo, frisch aus dem International Pathway Combine, aus dem Stadion der Tottenham Hotspurs letzte Woche in London. Der hat dann nämlich so richtig einen abgerissen, was die Zeiten angeht, und hat uns da mal so ein bisschen a day in the life of a future NFL Prospect mitgenommen. Und das war wirklich was ganz Besonderes.
Der Sami kann aber richtig anpreisen, du. Meine Fresse. Erzähl mal, was war mit Dominik, bevor wir ins Spiel einsteigen, was war mit Dominik Eberle? Was hat er gesagt? Was war los?
Für mich brannte eine Sache ganz stark unter den Fingernägeln. Wenn du für John Gruden gespielt hast,
oh ja,
dann erzähl uns doch mal, wie das ist. Und er war, wie die meisten von uns, schockiert, empört, verletzt. Und hat dann so ein bisschen erzählt, wer John Gruden ist. Und wenn ich sage, er war überrascht, dann impliziert das ja natürlich so ein bisschen auch schon für euch, dass er John Gruden da nicht als Rassist und Homophob irgendwie erlebt hat. Aber er hat ihn als jemanden erlebt, der ein strenges Regiment führt und der auch mal ab und zu über die Stränge schlägt, was ja im Training Beleidigungen, ja, Name-Calling, wenn du was falsch machst, ja, wir müssen es jetzt nicht wiederholen, aber er ist ein sehr direkter Coach. Und da kamen wir so direkt ins Diskutieren, auch mit dem lieben Marc, dass so etwas ja auch schon gang und gäbe sein kann, dass mal ein F-Wort fällt, dass mal ein MF-Wort fällt, wenn du einen Fehler machst. Aber dass der so ein bisschen so eine lockere Zunge hat. Aber er hat mit seinen ehemaligen Teamkameraden gesprochen und hat auch gesagt, dass da sich eine gewisse Niedergeschlagenheit breit gemacht hat, die aber dann, und das war für ihn natürlich etwas ganz, ganz Besonderes, ja, in die Sonne gerückt wurde mit dem neuen Headcoach, dem Rich Bisaccia. Ich versuche mich Namen möglichst korrekt auszusprechen. Wenn man Shorbaji heißt, weiß man, wie sich das anfühlt, ihr Lieben. Denn das war ja sein Special Teams Koordinator. Genau. Und das Spannende daran ist, dass der Marc ihn auch persönlich kennt, diesen Special Teams Koordinator. Und da haben sie beide erzählt, für diesen Mann rennt man durch Wände. Und das ist ja schon mal was so teampsychologisch, sportpsychologisch dieses Thema angeht. Ja, schon mal eine spannende Entwicklung. Wenn man da so einen Motivator hat als Coach, vielleicht ist da gar nicht so ein Slump vorprogrammiert, wie man das doch jetzt erstmal vermeiden möge. Was denkst du denn da?
Das ist natürlich immer schön, wenn sie denn sagen, so ganz aalglatt, ja, I don't know another man that has leadership qualities like Coach Bisaccia. Das hat ja, wie heißt er noch hier, Mayock erzählt. So, ja, was soll er auch sonst sagen? Ich finde es gut. Klar, meistens ist es so tatsächlich, dass der Special Teams Koordinator well respected ist bei den Spielern, weil du halt, einmal hast du mit allen zu tun. Ne, von O-Line über Backup, ja, Quarterbacks nicht oder selten, die sind meistens dann vielleicht der Backup-Holder. Aber ansonsten hast du mit allen zu tun, ne, von A bis Z, von oben nach unten und horizontal und vertikal. Und Special Teams Coaches, dadurch, dass sie eigentlich alleine sind oder einen Assistant haben, musst du halt aber ja alle erreichen. Deshalb sind sie meistens sehr energetisch und laut. Und das ist schon gut. Aber ich glaube schon, dass es eine Ablenkung ist, weil du kriegst natürlich 8 Millionen Fragen. Was glaubst du, was ich Carl Nassib, wie viele Fragen er sich hat stellen lassen müssen? Und ich rede jetzt gar nicht nur von den Medien, sondern wer die alles angerufen hat. Das kennt man ja. Du kennst das jetzt auch, du bist Teil von Football Bromance. Wenn irgendwas mit Björn oder mit mir ist, wie viele Leute fragen dich, ey, was ist denn da mit der Björni los? Was ist denn da mit dem Coach? Was ist denn European League of Football? Ich habe da einen Pullover bestellt, der ist immer noch nicht da. Kannst du mal den Coach fragen? So, also das ist, du kennst das ja und ich glaube, dass das eine riesen Ablenkung ist. Und ich bin mal gespannt, wie sie darauf reagieren. Aber um auf das Thursday Night Spiel kurz zu kommen, die Tampa Bay Buccaneers haben wieder einmal gewonnen. Und zwar im Lincoln Financial Field. Geiles Stadion. Haben sie 28-22 gewonnen. Ich habe die langen Highlights gesehen im Flugzeug vorhin. Und muss sagen, ich weiß nicht, korrigiere mich, wenn es verkehrt einen Eindruck gemacht hat. Manchmal geben ja die langen Highlights nicht unbedingt den Spielverlauf wieder, bis auf den Score, aber nicht so dieses Gefühl und Momentum kriegst du da manchmal nicht. Aber eigentlich sah das aus, als wäre das eigentlich eine safe Sache und spät irgendwie in Trash-Time kamen dann nochmal 2 Jalen Hurts-Läufe, um dann 28-22 daraus zu machen. Aber im dritten Quarter stand es 28-7 und ich glaube, dass diese Defense von den Bucks es Jalen Hurts echt schwer gemacht hat. Ne? Also ich sehe jetzt die Statistik und die Highlights, die langen Highlights. Aber unter 50% Completion, 115 Yards Passing, ein Touchdown und ein Pick ist für einen Rookie in Ordnung. Aber unter 50% Completion Percentage, guck dir mal Mac Jones an. Damit und nur mit 115 Yards kannst du dann doch nicht gewinnen. Und Running Game, ja, sie waren halt im Trail-Modus und irgendwann ist dann auch vorbei mit dem Running Game. Aber was war denn so dein Eindruck?
Ich war überrascht, dass es am Ende dann, ne, wenn du dir auf so einem Sheet dann anguckst, Total 28 zu 22, dann würdest du ja eigentlich meinen, das war doch ein spannendes Spiel und eine enge Kiste. Aber wie du es gerade so schön gesagt hast, die Bucks angeführt durch Olle Tom haben das Ding da schon dominiert. Und ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht der größte Jalen Hurts Bandwagon-Jumper, aber ey, ich muss ganz ehrlich sagen, die Stats zeigen es manchmal nicht, aber der ist in manchen Situationen, gerade wenn er so eine Play-Action-mäßig rausrollt, schon für so einen jungen Mann eine ganz abgeklärte Katze. Und ich meine, Head-to-Head gegen den Goat zu gehen und da, ne, auch klar, du bist zu Hause, du musst überzeugen, du willst abliefern, aber du spielst dann natürlich gegen so einen Freight Train, der on fire ist und auf dich zurollt und da am Ende nochmal so ein Mini-Comeback zu starten, als wir das gestern gesehen haben, dachten wir so, okay, kommt da am Ende noch was? Aber nein, die Tampa Bay Buccaneers sind einfach zu abgeklärt und ja, zu routiniert, angeführt von dem routiniertesten Mann in der Geschichte der National Football League, Tom Brady. Und am Ende war es doch deutlich, auch wenn das Scoresheet das am Ende nicht so ganz sagt, ne, 28 zu 22. Aber sowas ist es ja ganz oft im Football. Du schaust es dir an, denkst, es ist eine knappe Kiste, aber nein, Leute, das war dann doch relativ deutlich.
Aber weißt du, was ich mich frage? Vor 2 Wochen oder so haben die Patriots ja gegen diese Defense gespielt. Weil man kann natürlich sagen, ja gut, der Jalen Hurts ist Rookie. Nee, stimmt, ist er gar nicht. Er ist ja im Sophomore, ist ja im zweiten Jahr.
Ja.
Ist noch jung, spielt gegen den Goat, gegen eine richtig gute Defense. So, unter 50%. Ja, das ist ja auch, ne, die Defense ist ja auch wirklich gut. Aber vor 2, 3 Wochen hat Mac Jones 31 von 40 dieser Defense reingewirkt für 275 Yards. Und hatte in dem Spiel 19 Completions in Folge als Rookie. Was übrigens den Rekord egalisiert hat für Consecutive Completions von Tom Brady 2015. So, jetzt ist natürlich die Frage, ist Mac Jones so viel besser als Jalen Hurts? Oder hat Josh McDaniel einfach viel besseren Scheme als die Coaching-Staff von den Philadelphia Eagles? Und meiner Meinung nach liegt die Wahrheit wie immer irgendwo in der Mitte. Natürlich, Josh McDaniel und Bill Belichick und diese Coaching-Staff, die haben schon echt einen guten Plan. Aber Mac Jones, was Entscheidungen treffen betrifft, als Passer ist Mac Jones halt nochmal eine andere Kiste als Jalen Hurts. Oder das Coaching ist und schematisch, es ist einfach so viel schlechter vorbereitet. Weil, wie gesagt, das Erste, was mir in den Kopf kam, war, ja gut, ist Jalen Hurts, ist noch jung, aber Moment mal, was hat ein Mac Jones da gemacht vor ein paar Wochen? Und das war ziemlich knusprig, um das mal in den Worten von Kasim Edebali zu sagen. Aber, ja gut, Antonio Brown, 9 für 93, der ist im Moment richtig heiß, ne? Und ist er nicht, ich habe da was gesehen, er ist der schnellste Receiver, der 900 Catches in seiner Karriere gefangen hat. Schnellste Receiver in der Geschichte der NFL, der bis zu 900 Catches gekommen ist. So, also 900, der wird in seiner Karriere dann, so Gott will, dann die 1000 Catches zusammenschustern. Der ist im Moment richtig heiß. Frag mich auch, sag mal, wenn das denn all said and done ist, ist er ein Hall of Famer?
Oh, Das Einzige, was ihn davon abhalten kann, ist sein Off-the-Field-Stuff. Na, und da weißt du selber, da ist Canton, Ohio schon ziemlich streng mit. Ja? Ich würde spontan aus dem Bauch sagen, auf nicht First Ballot. No? Aufgrund dieser Off-the-Field-Geschichten. Ansonsten ist er für mich ein Lock irgendwie ein paar Jahre später. So Terrell Owens-Style.
Ich glaube ja, wenn er noch ein paar gute Jährchen mit dem Goat zusammen macht, dann, ich meine, der hat jetzt 12.000, über 12.000 Yard Receiving.
12.164, das ist schon ein Fuchs, ey.
Das ist schon nice. Und wenn du zurückguckst, ne? Guck mal, er ist ja bei Steelers abgehauen. Ich habe jetzt irgendwo neulich so eine Grafik gesehen. Seitdem er abgehauen ist, macht irgendwie Juju Smith-Schuster irgendwie im Schnitt 35 Yards pro Spiel oder nicht mal. Big Ben fällt nur noch hin. Dann war bei den, wie heißen sie denn noch gleich, bei den Raiders, da hat er sich mit Gruden und Mayock überworfen, jetzt ist Gruden raus. Einige sagen, er hat alles richtig gemacht.
Genau das.
Gelandet.
Genau das. Super Bowl nochmal gewonnen. Ey, genau das wollte ich gerade sagen. Da gab es ja letztens erst ein Meme, wo ich gelesen habe: Was Antonio Brown right at the end? Ich finde, es ist ziemlich makaber für jemanden, der die Dinge ja gemacht hat off the field, die er gemacht hat. Das ist sowieso nochmal ein ganz, ganz anderes Thema, was der Björn und ich am Mittwoch kurz nach unserem Madden-Game besprochen hat. Wie stehst du denn dazu? Na, ich muss es dich einfach fragen. Du haust als Tampa Bay Buccaneers den Gruden aus dem Ring of Honor raus. Feiere ich. Finde ich richtig. Finde ich wichtig. Denn Rassismus und Homophobie haben in unserer Gesellschaft keinen Platz. Jetzt hast du.
Frauenfeindlichkeit auch noch.
Ja, jetzt hast du Baller auf dem Feld, wie die Person, über die wir gerade sprechen, die für deine Organization aktiv sind, die du feierst. Ist das nicht eine gewisse Doppeldeutigkeit? Ist es nicht etwas, wo du sagst, ihr bringt ein Statement raus, John Gruden vertritt nicht eure Werte, aber AB ja, also, tut das?
Aber das ist, guck mal, Antonio Brown, einmal, ich glaube, du musst unterscheiden, in welcher Position John Gruden ist als Hauptübungsleiter, als Speerspitze eines Franchise. Und Antonio Brown ist einer von mit Practice Squad 53 Active und dann noch 68 Spieler oder 69 Spieler. Also 16 bis zu 16 Practice Squad. Er ist einer von 70 Spielern und das andere ist der Chef vom Ganzen, der die sportliche Verantwortung hat. An den musst du andere Ansprüche haben übrigens, besonders auch wenn es ein Trainer ist, als an die Spieler. Es ist, wie es ist. Darüber musst du dir als Hauptübungsleiter im Klaren sein. Du bist kein Spieler. Für dich gilt ein anderer Satz von, sag ich mal, moralischen Werten. Siehe, wie heißt noch unser Kandidat hier aus Jacksonville?
Urban.
James Urban. Urban Meyer. So, guck mal, wenn du einen Spieler siehst, der irgendwie Bump and Grind mit einer Braut machst, im Club oder in der Bar, sagst du, ja, du, ey, ist ein junger Mann, so was ist, so, ja, so sind sie halt. Selbst hätte er eine Freundin oder eine Frau, würdest du sagen, ja gut, das ist bei den Chaoten nichts Neues. Bist du der Hauptübungsleiter, ist es so, ey, boah, du darfst das nicht. Es gelten andere Satzregeln. Deshalb finde ich es auch legitim und gut, dass sie ihn aus dem Ring of Honor genommen haben.
Absolut.
Also jetzt sind wir ja so weit weg von dem Spiel.
War es denn
ein gutes Spiel?
Oder es war
eher ein bisschen Zähne ziehen.
Es war eher ein Snooze-Fest und ich muss gestehen, dass die Geschichten von Mark Soccia und Marcel Dabo und Dominik Eberle spannender waren als das Ganze. Wie gesagt, am Ende habe ich mir noch gedacht, kommen da die Eagles zu Hause nochmal zurück, aber nein. Richard Sherman hat sich verletzt, oder? Hamstring?
Habe ich gelesen?
Wie bitte? Sherman hat sich verletzt, Hamstring?
Ja, ich hab das Play gesehen, da irgendwie, da ist er dann auf einmal gehumpelt. So, das ist natürlich auch, was die verlieren im Backfield, ne? Und immer einer nach dem anderen. Also, ist Sherman da, sollte die Rettung sein, jetzt hat er Hamstring. Aber das ist schon,
ist auch
schon Schande, aber.
Ist auch so ein typisches Ding, ne, so eine typische Verletzung, wenn du so ein bisschen out of the game warst und dann wieder zurückkommst. Ich möchte dem Mann nicht unterstellen, dass er nicht in tiptop Shape war, aber gerade so eine Hamstring-Injury kann dir dann schon mal passieren, wenn du quasi off the couch, off the sofa direkt in die NFL gehst, ein paar Wochen wieder dabei bist. Ja, das kann dann manchmal schneller gehen, als man denkt.
Da ist halt ein Unterschied zwischen Spiel in Spielform sein und einfach nur in Workout-Form sein. Und das hat ihn jetzt ereilt. Aber ich glaube, die Tampa Bay Buccaneers haben jetzt eine Bye-Week. Das heißt, da können sie sich ein bisschen die Wunden lecken. Wir gucken jetzt mal nach vorne auf das Tippspiel. Und ich habe das hier offen. Buccaneers habe ich richtig getippt. Das nächste Spiel hier im Tippspiel. Dolphins in Tottenham bei den Jaguars. 70% glauben an Tua Tagovailoa, der wieder zurückkommt.
Spielt, ich wollte gerade sagen, spielt der? Ist es,
der
ist
soll
ja noch
angeblich zurückkommen.
Okay.
So, also ich weiß nicht, ob es Day-to-Day ist, aber lass uns doch mal kurz gucken, was bei Tua so, ob es heute vielleicht noch ein Update gibt.
Ich meine, das spielt 1 und 4 in London, deswegen at in Quotation Marks, gegen 0-5 Jacksonville Jaguars mit, ich sag's mal jetzt mit Verlaub, vielleicht dem Gewinner der Woche, Urban Meyer, weil über den spricht ja jetzt gar keiner mehr.
Das stimmt.
Ist das der Winner of the Week? Ne? Bad News von jemandem anderen geben dir eventuell so ein bisschen Ruhe. Vielleicht hat der dann auch einmal aufgestoßen. aufgestoßen an John Gruden. Angestoßen auf John Gruden. Aber das spielt ja schon so ein bisschen Not gegen Elend. Und für mich ist ganz klar die Frage, spielt unser hawaiianische
Pro Football Talk vor 8 Minuten. Brian Flores sagt, Tua Tagovailoa will start on Sunday, assuming everything goes well today. Also, das hört sich danach an, sieht aus, als wird er stabilen. Und die Frage, die sich mir aber stellt, ist es besser, als wenn Jacoby Brissett spielt?
Ich glaube, das
diese Offense, ey. 15,8 Yards im Schnitt. Defense kriegt 30,8 pro Schnitt rein. Ist schlechter als die in Jacksonville übrigens. Und offensiv ist die Jacksonville Jaguars Offense produziert mehr Punkte und mehr Yards.
Du weißt, wie es ist. Wenn du im Lockerroom eine Ansage machst, dass ich bin ein Tour-Freund. Ich glaub irgendwie an den Typen. Ich weiß nicht warum. Ist so ein bisschen Gut-Feeling von mir, long-term. Aber wenn du im Lockerroom verkünden kannst, dass dein Playmaker auch wieder in Anführungsstrichen, wieder da ist, für dich als Coach, das ist doch so schon so eine motivierende Ansage ans Team, oder?
Ja, ich weiß halt nicht, ob Tua Tagovailoa so irgendwie wirklich der Leader da ist. Ich weiß das einfach nicht. Guck mal, Jacoby Brissett hat letzte Woche 69% seiner Bälle angebracht. 27 von 39, 2,75, 2 Touchdown, Interception, Quarterback Rating 95,6. So. Nicht schlecht. Und der hat ein bisschen härtere Rodeos geritten. Auf der anderen Seite hast du Trevor Lawrence, der noch kein Spiel gewonnen hat, hat aber auch ein besseres Spiel gespielt, hat auch 69% seiner Bälle angebracht und ein über 90er Passer Rating. Problem ist, statistisch hat noch nie ein Rookie-Quarterback in London gewonnen. Noch nie.
Das ist eine Statistik. Und
das spricht eigentlich für die Dolphins.
Das spricht eigentlich für die Dolphins. Jetzt, ich habe ja auch so einen sarkastischen Kommentar gehört, ob die NFL Lust hat, den UK-Fans den Spaß am Football zu verderben mit dem Spiel. Aber ich habe die Jaguars gepickt. Und ich bleibe dabei, weil ich das Gefühl habe, dass Trevor Lawrence über sich hinauswächst in London.
Das heißt, du gehst auf die Jacksonville Jaguars.
Yes, sir. Und ich bleibe bei meinem Pick. Auch wenn Tua wieder spielt.
Bei den Dolphins. Ich bleibe bei den Dolphins, weil ich glaube, dass B-Flow, der Hauptübungsleiter, die Truppen gut einstellen wird. Da ist, ich glaube an die Dolphins, die einfach mehr Erfahrung auf der Quarterback-Position haben. Ob es nun Tua ist oder tatsächlich Jacoby Brissett und auch defensiv. Ich weiß, es nimmt sich nicht viel, aber ich glaube einfach auch auf der Coaching-Seite. Auch wenn die Jaguars aus den letzten 3 Begegnungen haben die Jaguars 2 gewonnen. Trotzdem, ich bleibe bei den Dolphins, ich gehe mit der Community und sage, die Dolphins gewinnen das.
Heute gibt's für euch HelloFresh, meine Björn Werners Lieblingskochbox. Weil ich sag euch eins, Leute. Ich bin schon lange Kunde. True Story. Weil es einfach so praktisch ist für meine Familie in der Situation, in der wir sind. 4 Kinder. Ich bin leidenschaftlich kein Koch. Meine Frau auch nicht. Heißt, was ist das anstrengende, frische Mahlzeiten zu kochen? Die Rezepte. Abwechslungsreich zu kochen. Weil sonst gibt es auch bei uns immer nur das Gleiche. Deswegen wirklich sind wir Fan, die ganze Familie, Fans von HelloFresh. Weil du hast über 40 abwechslungsreiche Rezepte. Du kannst immer was Neues aussuchen. Du kannst im Voraus, Wochen im Voraus planen. Hey, aber Real Talk, ihr könnt auch einfach dann irgendwann mal pausieren, wenn ihr sagt, weißt du was, ich habe jetzt 3 Wochen lang gegessen, jetzt habe ich gerade keinen Bock auf Kochen die Woche, und dann kannst du einfach pausieren. Wenn du im Urlaub bist, pausieren und natürlich auch jederzeit kündigen, falls ihr nicht glücklich seid, ja. Und ich sage euch eins, ey, wenn ich aussehe wie ein Kochprofi, kann jeder das, weil die Box kommt einfach ran. Du nimmst sie auseinander, die Box, da ist alles schon separiert. Die ganzen Rezeptkarten, wir bestellen meistens immer 4 Tage, eine Mahlzeit pro Tag für 5 Personen, auch wenn wir 6 sind, aber der Kleinste isst nicht mit. Und das reicht bei uns vollkommen. Dann die Rezeptkarten und die Tüten haben natürlich Matching-Nummern drauf, dass man sofort weiß, was kocht man, was muss man greifen. Einfach easy, Leute. Pass auf, nur im April verfügbar. Die limitierten Taste of Asia Gerichte entführen euch auf eine Reise durch Japan, Korea, Malaysia. Okay, das habe ich noch nicht ausgecheckt, Leute. Das sehe ich gerade zum ersten Mal. Ja, zum Beispiel die japanische Sakura Bowl mit pinkem Reis, den ihr selber färbt. Oh shit, okay. Das hört sich wieder an, als könnte ich ein Influencer werden im Essbereich, im Kochbereich. Für die ganzen Hörer und Hörerinnen mit dem Code, ist der gleiche Code wie immer, Leute, HFBRO, alles groß geschrieben, das steht einfach für HelloFresh Bromance, ja, HFBRO, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken, kostenlosen Versand für die erste Box gibt es oben drauf, der Code ist für neue und ehemalige Kunden gültig, alle Infos wie immer in den Shownotes und ja, das war's.
Nächstes Gerät, das ist das Spiel, was, glaube ich, mache ich mit dem Stecko. Das ist eine deutliche Kiste. Kansas City Chiefs gegen das Washington Football Team. 97% sagen, die Chiefs gewinnen. Und ich sage gleich vorweg, ich mache da gar keine Hehl raus. Auch ich glaube, dass die Chiefs nach dieser bitteren Niederlage zurückkommen werden und dieses Spiel gewinnen werden. Das größte Problem, ne, bei den Kansas City Chiefs, ja, die Defense ist nicht gut, ich weiß. Aber die Defense übrigens von Washington ist auch nicht das, was sie letztes Jahr war. Aber das größte Problem, was die Chiefs haben in diesem Jahr, sind Turnovers. Ey, wie viele Turnovers haben die? Immer 3, 4 pro Spiel. Letztes Spiel, glaube ich, waren es 2 gegen Buffalo. Aber diese Turnover kannst du dir mit einer schlechten oder einer Defense, die viel zu viele Punkte zulässt, nämlich 32,6, kannst du dir nicht leisten. Aber damit du die Chiefs schlägst, musst du halt über 30 Punkte machen und ich weiß nicht, ob sie das mit Taylor Heinicke schaffen, der letzte Woche so ein bisschen gefühlt gegen die Wand gefahren ist.
Gehe ich vollkommen mit dir mit. Die Chiefs müssen jetzt so langsam beide 2-3. At Washington spielt keine Rolle. Ich glaube, die fangen jetzt an zu zünden und machen das Ding. Das ist für mich einfach zu deutlich. Gehe ich komplett mit dir mit. Auch wenn ich irgendwie Lust hätte, so ein Disagreement zu machen und wir uns so ein bisschen battlen, wenn ich doch mal hier im Podcast sein darf.
Ja, aber ist ja auch nicht schlecht, wenn man mal einer Meinung ist. Ich bin gespannt. Die Chiefs müssen ihre Turnovers unter Kontrolle bekommen. Und ja, das gibt jetzt schon wieder Töne, ja, Pat Mahomes ist auch nicht derselbe, der hat ein paar Bälle in den Boden geworfen, da stimmt was nicht, meine Güte, der Junge hat in 5 Spielen jetzt 1500 Yards, 16 Touchdowns, führt die Liga und 6 Interceptions. Ey, Leute, das sind Menschen, keine Maschinen, der liefert immer noch ab, aber ich bin auch gespannt auf diese Defensive Line vom Washington Football Team, wann die endlich zündet und durchstartet, weil die waren auch relativ ruhig. Chase Young letzte Woche den ersten Sack und ein Fall, und das war auch noch ein Strip-Sack. Aber mit Deron Payne, Montez Sweat, Chase Young, eigentlich muss da mehr gehen. Ich bin gespannt. Trotzdem, ich gehe avec le Chiefs. Oh, nächstes Spiel ist auch deutlich. Du. Ja. Rams at Giants. 99% sagen, die Rams gewinnen. Was sagt Sami?
Dito, Rams machen das Ding. 4-1 gegen 1-4. Here we go, baby. Ich picke L.A. Relativ safe, secure.
Warum?
Du, ganz ehrlich, ich bin ein Matthew Stafford-Fan. I love this man.
Das war's.
Das
ist eine Begründung.
Diese, bitte?
Das ist die Begründung. Ich mag.
Ey, ganz ehrlich, die Oddsmakers, fair. Was? Ich habe da so ein Ding gelesen, das habe ich nicht verstanden. Defense Adjusted Value Over Average at Football Outsiders. Das ist so ein Stat, den ich noch nie gehört habe in unserer in der Vorbereitung hier auf das Ding. Noch nie gehört. DVOA, Defense Adjusted Value Over Average at Football Outsiders.
Ja, das ist eine Statistik, die nicht nur die Event-Statistik im Sinne von was wurde gemacht, sondern auch noch in Consideration nimmt, welcher Down und welche Feldposition und Distanz und all sowas, das ist schon ein bisschen tiefer. Aber ich gehe natürlich mit dir mit. Weil, guck mal, letzte Woche war mit seiner Fußgelenksverletzung ist Saquon Barkley raus. Dann Danny Dimes Gehirnerschütterung raus. Kadarius Toney hat ein geiles Spiel, Breakout-Spiel und haut irgendwie einem Verteidiger ein paar in Schmierhals. Das ist schon und fliegt raus. Das sind jetzt schon so ein bisschen, was soll ich sagen? Das sind schon Anzeichen vom Panikmodus. So, und das macht mir Sorgen. Ich gehe davon aus, dass natürlich, wenn du dir den Injury Report anguckst, warte mal, ich habe ihn doch hier irgendwo offen.
Giants Week 5. Dudum. Injuries.
So, hier ist doch der Injury Report. Guck mal, bam, wham, bam, thank you, ma'am.
Und wenn Daniel Jones Concussion.
So, genau darauf wollte ich hinaus. Den fehlen ja durchaus ein paar Kandidaten. Und die wollte ich mal kurz hier, warte mal, wo sind die denn?
Also ich habe, was ich mir aufgeschrieben, Daniel Jones Concussion, Saquon Barkley Low Ankle Sprain, Tony auch Ankle, Golladay Knee, alles okay. Gegen die Cowboys.
Die haben alle Donnerstag nicht trainiert. So, die sind noch nicht raus, aber das Fußgelenk sah nicht gut aus bei Saquon Barkley.
Das war dick geschwollen.
Ob die alle wieder zurückkommen. Und wenn du Mittwoch nicht trainierst, so, scheinbar hier Thursday, war ja nur noch Barkley, Golladay und der Corner Williams raus, aber das heißt, Danny Jones durfte schon wieder ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz, wenn du ohne Saquon Barkley und angeschlagener Barkley, wenn er denn spielt, Kenny Golladay angeschlagen, mal gucken, ob er spielt. Danny Dimes scheint wieder geklärt zu sein oder wird geklärt werden. Ich sehe es einfach nicht. Weil die Rams, 28 Punkte pro Spiel, 408 Yards, Offense pro Spiel, Matthew Stafford, 12 Touchdowns, 3 Interceptions, knapp 1600 Yards. Daniel Jones hat erst 4 Touchdowns geworfen. 4. Und ist auch irgendwie, glaube ich, der Leading Rusher, wenn mir nicht alles täuscht, mit 197 Yards. Das macht definitiv Sorgen. Und die Defense ist halt, sind die Rams einfach vorne mit Aaron Donald und Leonard Floyd. Ich sehe schwarz für die New York Football Giants. Insofern gehe ich da mit der Community. Nächstes Spiel ist auch sehr deutlich. Texans bei den Colts, Lucas Oil. 9% sind immerhin für die Texans, 91% für die Colts.
1-4, 1-4. Oh, jetzt mal scrollen, wer da gesund und munter ist.
Ja, das ist der arme Davis Mills, ne? Und der hatte letzte Woche ein Breakout-Spiel. Der hatte ein unglaubliches Spiel letzte Woche. 21 von 29, 75% seiner Pässe komplettiert, 312 Yards, 3 Touchdowns, Quarterback-Rating 141,7. Was? Der erste Rookie ever mit mehr als 300 Yards Passing und 3 Touchdowns und ein 140-Plus-Rating in einem Spiel. Also der hat richtig geliefert letzte Woche. Aber nichtsdestotrotz ist es, bin ich der Meinung, ich habe ja zu Björn schon mal gesagt, die Detroit Lions sind das beste 0-5-Team ever. Die Indianapolis Colts sind das beste 1-4-Team. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, Carson Wentz, irgendwie sind die sind doch immer im Game. Das kann doch nicht sein.
Also, die Colts nach diesem toughen Road-Loss beim Monday-Night-Game in Baltimore, es ist schwierig, da irgendwie. Ich pick die Colts, North Dakota State. North Dakota State, Carson Wentz. Tougher Mann, vielleicht auch so ein bisschen too tough for his own good, ne? Also Anfang der Saison hat er sich beide Ankles verletzt in einem Game.
Ja, hat aber einen doppelten Vakupet. Aber guck mal, Carson Wentz, 7 Touchdowns, 1 Interception. Jonathan Taylor liefert ab, Michael Pittman liefert ab. Die hatten Baltimore am Rand einer Niederlage, das hätten sie eigentlich nicht hergeben dürfen. Und die Ravens sind ein verdammt gutes Team, sind ein Top-10-Team in der NFL. Und jetzt kommt mit Houston Texans ein Team, was mit einem Rookie spielt. Ja, der hat ein super Spiel letzte Woche gehabt, aber ich sehe es nicht. Ich glaube, die Indianapolis Colts holen sich am Wochenende den zweiten Sieg.
Und Houston ohne Left Tackle, na, Tunsil, Thumb, Injury? Ja,
Daumen raus. Oh, apropos Daumen raus. Nächstes Spiel Bengals bei den Lions im Ford Field. Ist es wieder Daumen raus und sie gehen 0-6? Werden die Bengals es machen?
Ich tippe auf die Bengals. Ich schaue mal hier gerade. Scroll. Injuries.
Ich sag dir eins, die Bengals hatte in meinem Power-Ranking, waren das erste Mal in den Top 10. Bei mir. Bin ich eigentlich der Einzige, der sie in den Top 10 hatte?
Ich hatte sie nicht drin. Ich weiß nicht, ob Kassim, Mark oder Björn sie drin hatten. Ich glaube nicht.
Ja, aber guck mal, Joe Burrow hatte ja was an die Kehle bekommen. Der war Full Practice Participation. Der wird spielen. Da ist keiner raus bei den Detroit Lions. Auch nicht, da sind viele angeschlagen. DeAndre Swift, Groin, also Leistengegend und da sind so ein paar, die noch limitiert im Training waren, aber schon mal trainiert haben. So, und auch ein paar, die raus sind. Harkinson hat am Dienstag, am Mittwoch nicht trainiert, aber der trainiert wahrscheinlich eh nicht am Mittwoch, weil am Donnerstag war er schon wieder runter von dieser Liste. Aber nichtsdestotrotz, ich würde es ja fast den Detroit Lions gönnen, weil sonst muss Dan Campbell, der Head Coach, wieder weinen. Hast du gesehen? In der letzten PK hat er geweint.
Weil sie wieder mal
verloren haben. Aber sie haben 17-19 in Minnesota verloren. So ein knappes Spiel. Und Jared Goff tut mir auch leid. Guck mal, auch der spielt nicht schlecht. 1300 Yards, 7 Touchdowns, 3 Interceptions. Aber der hat außer TJ Hawkinson ist da jetzt auch nicht der für ihn die Kohlen aus dem Feuer holt, was das Passing-Game betrifft. Und wenn du auf die andere Seite guckst, Jamal Williams spielt gut, der Running Back ist alles schön und gut, aber Joe Burrow liefert ab, Joe Mixon, Jamar Chase, alter Schwede, Tyler Boyd, T. Higgins Uzoma, der Tight End. Da ist, und die Defense ist auch mal richtig knusprig, ne? Trey Hendrickson, letzte Woche 2 Sacks gehabt, hat jetzt 4,5 Sacks. Den haben sie ja von den New Orleans Saints in Free Agency geholt. Da geht auch was defensiv. So.
Joe Burrow, auch wieder jemand, too tough for its own good, question mark. Da war der Aaron Rodgers zu Gast, wie er jeden Dienstag bei Werner Kollege, Ping-Pong-Kollege Pat McAfee, und hat gesagt, dass er mit dem telefoniert hat und dem auch gesagt hast, Junge, lern zu sliden, ansonsten ist die Karriere ja, eine ganz kurze.
Das muss er, aber trotzdem, ich bin rauf auf dem Bandwagon und sag, meine Bengals machen das im Fortfield.
Dito.
So, nächstes Spiel, die Packers im Soldier Field gegen die Chicago Bears. Ja, da sagen die Experten da draußen, tippen, 92% tippen auf die Packers. So, 8% nur auf die Bears. So, 4-1 gegen 3-2. Ist ja ein Divisionsduell. Ist also wichtig. Also die Packers können sich jetzt nicht leisten, hier zu verlieren und 4-2 zu gehen, weil dann sind sie mit den Bears zusammen 4-2. So, Justin Fields. Überschaubar. Hatte letzte Woche, glaube ich, seinen ersten Karriere-Touchdown. 111 Yards Passing. Das wird nicht reichen gegen die Packers.
Da gehe ich auch.
Das wird nicht reichen.
Also, die Zukunft der Bears mit Justin Fields, da lacht die Sonne die schon an. Aber die Packers, die sind in einer ganz anderen Phase als Team, als Gefüge. Ja, das hat Rodgers auch gesagt. Ja, die sind, da läuft es. Und
naja, letzte Woche hätten sie eigentlich verlieren müssen. Nachdem Mason Crosby 3 Game-Winner verkickt hat. 3.
Da habe ich ja ganz viele Nachrichten bekommen, ob der Dominik Eberle zu den Green Bay Packers geht. Da habe ich ihn gestern gefragt, weil das Telefon hat noch nicht geklingelt.
Schade. Aber nichtsdestotrotz, sie haben gegen Cincinnati, und Cincinnati ist halt besser als die Jahre davor. Es ist, wie es ist, in Overtime gewonnen, aber sie sind hier absoluter Favorit. Die Chicago Bears haben die Las Vegas Raiders geschlagen, 20-9, aber es wartet da eine bessere Defense von Green Bay. Es wartet Davante Adams, der jetzt schon knapp 600 Yards hat. Aaron Rodgers. Also, ich glaube, dass sie offensiv nicht mithalten können. Wo Khalil Mack hat 5 Sacks, der kommt jetzt endlich mal wieder. Ich hoffe mal, der hat mal wieder eine Double-Digit-Sack-Saison. Es sieht danach aus. 5 Spiele, 5 Sacks. Schön, dass er wieder auf den Plan tritt. Aber Montgomery ist, glaube ich, immer noch raus mit seinem Knie. Da muss es Damian Williams richten und Khalil Herbert. Ich glaube, es wird offensiv einfach nicht reichen, um Schritt zu halten. Deshalb gehe ich mit den Bengals.
Ich gehe mit den Packers. Ungefähr 10 Punkte Difference.
Okay.
Aaron Rodgers.
Der wird's machen, ich glaube auch. Was ist denn mit Chargers bei den Ravens? Boah, ey, das wird ein geiles Spiel. Das wird ein richtig knuspriges Spiel. 54% sind bei den Chargers, 46% bei den Ravens. Das heißt, die Mehrheit glaubt, dass die Ravens zu Hause das Ding verlieren. So, und das obwohl letzte Woche Lamar Jackson 37 von 43 Pässen komplettiert hat. 442 Yards, 4 Touchdowns, keine Interception, 140er Rating. Und er ist der erste Spieler in der NFL-Geschichte mit mehr als 400 Yards Passing, 4 und mehr Touchdowns, keine Interception und 50 Yards Rushing, plus 50 Yards Rushing noch oben drauf. Und ich war überrascht. Das war das erste Spiel, wo ich gesagt habe, okay, Lamar kann dich also auch mit dem Arm schlagen.
Fun Fact, Aaron Rodgers hat im gleichen Interview, wo er gesagt hat, dass er Joe Burrow empfohlen hat, zu sliden, gesagt hat, dass Lamar Jackson der Einzige ist, zu dem er das nicht sagen wird, weil der Typ ist so schnell, der braucht das nicht trainieren.
Ja, ja gut, das hilft. Aber ich sag mal so, alle sind auf dem Justin Herbert Chargers Bandwagon im Moment.
Darling der NFL, habe ich gelesen.
So, beide sind 4-1. Ist defensiv, ich sag dir eins. Ich bin gespannt, was der Hauptübungsleiter Staley defensiv, Staley heißt er, defensiv macht, um diese Ravens Offense unter Kontrolle zu halten. Jetzt, wo Lamar letzte Woche gezeigt hat, er ist ein Threat mit seinem Arm und mit den Füßen. Ich glaube, dieser Overtime-Win gegen Indianapolis wird den richtig Juice gegeben haben. Und ich gehe nicht mit den Chargers, sondern ich gehe mit dem Heimteam, ich gehe mit den Ravens.
Und genau das tue ich auch aus dem gleichen Grund.
Schon,
nein, yeah. Nee, aber ich möchte es gern kurz erläutern, weil ich glaube, dass die Community gegen die Ravens pickt, weil das ja so ein hartes Monday Night Festival war. Und dass man da sagt, ey, das ist so ein hartes Ding gewesen, Leute, da picke ich dagegen. Aber wie ist das denn? Na, wenn du so ein Ding gewinnst, da brennt's unterm Popo. Da bist du on fire. Und ich pick die. Gehe ich mit dir mit.
Also Sami sagt, es bei den Ravens brennt unterm Popo die Gewinn. Brennt es auch unterm Popo von unserem Freund Sam Darnold? Von nämlich die Panthers spielen zu Hause gegen die Minnesota Vikings und es gehe die mehr zwei Drittel ungefähr gehen tatsächlich mit den Panthern. Sind 2-3 die Vikings und die Carolina Panthers sind 3-2. So, die Panthers haben gegen Philly verloren und die Vikings haben letzte Woche knapp gegen Detroit gewonnen. Also es ist alles sehr spitz auf Knopf. So, es ist Mike Zimmer gegen Matt Rule. Die Carolina Panthers spielen besser Defense. Das ist für mich der Kasus Kanaktus. Kirk Cousins allerdings ist schon, ob man ihn mag oder nicht, ich finde, der tut mir mal leid. Ich finde, der ist echt underrated. 1400 Yards, 10 Touchdowns, 2 Interceptions.
Wie sieht es denn an der Injury-Front aus? Siehst du, da hätte man gestern mal den lieben Herrn Eberle ausfragen können. Ja,
Christian McCaffrey ist natürlich das Zünglein an der Waage. Der macht natürlich den Unterschied. Ist der wieder da? Ja oder nein? Wie sieht das da aus? Also, am Donnerstag war bei den Carolina Panthers McCaffrey war Donnerstag raus. Hamstring, nicht trainiert. Shaq Thompson, Fuß auch raus. So.
Das Ding ist tatsächlich
schlecht. So, dafür müssen das natürlich dann Chuba Hubbard übernehmen, der mir ganz gut gefallen hat. 100 Yards auf dem Boden, 101, 33 durch die Luft. Er ist natürlich, ich weiß, er ist nicht Christian McCaffrey. Aber ich finde, war gar nicht schlecht. So, und im Passing Game DJ Moore, Robbie Anderson, gar nicht so schlecht. Ich weiß nur nicht, können die Carolina Panthers, kriegen sie das Laufspiel unter Kontrolle? Obwohl Alexander Mattison ist ja der Mann, der es richten muss, weil Dalvin Cook, obwohl, nee, der war wieder full practice participation, das heißt, der kommt zurück. Ich sag dir eins, das ist schwer zu tippen, weißt du das?
Deswegen bin ich auch gerade so, Kirk Cousins ist recht unpredictable.
Ja, ist er das wirklich? Ich weiß, er heißt immer Mr. Checkdown und aber der komplettiert letzte Woche auch wieder fast 75% seiner Bälle. Touchdown, ja, hat auch eine Interception geworfen, aber Dalvin Cook ist am Start, Alexander Mattison, Justin Jefferson, Adam Thielen, So, defensiv Danielle Hunter, 6 Sacks. Weißt du was? Ich gehe, und ich sag dir auch warum, weil McCaffrey nicht am Start ist, gehe ich mit den Vikings.
Ich gehe mit den Panthers, Shoutout Dominik Eberle.
Okay. So, dann kommen wir jetzt mal zum Bandwagon-Team von Björn Werner. Die Arizona Cardinals, auch ein geiles Spiel, im First Energy Stadium gegen die Browns aus Cleveland. Das wird auch ein knuspriges Gerät. Strength gegen Strength, geile Offense gegen richtig starke Defense. 5-0 Arizona Cardinals gegen die 3-2 Cleveland Browns, die eine harte Niederlage gegen die Chargers haben hinnehmen müssen, obwohl sie sich eigentlich gar nicht schlecht geschlagen haben. Sie haben ja eigentlich, dachte ich schon, okay, das Ding ist durch, und dann haben sie wieder mal einen Weg gefunden, es zu verderben. Oder man kann natürlich auch sagen, dass Justin Herbert hat einen Weg gefunden, das Ding zu gewinnen. Aber ich sag dir eins, die Defense von Arizona ist auch verdammt gut. Ja, die von Cleveland ist besser. Ich weiß aber nicht, kriegt die Cardinals Defense dieses Laufspiel gestoppt? Werden sie es schaffen? Das ist der Casus Knacktus.
Ich scrumme, haben wir hier irgendwelche Injury-Thematiken? Ich sehe hier Nick Chubb, Calf, Kareem Hunt, Wrist, Knee, Abos, Harden. Ja.
Und wir müssen eins sagen, Baker Mayfield hatte 2 Touchdowns, keine Interception, hatte endlich mal ein gutes Spiel, aber man weiß halt wieder nicht, welchen Baker Mayfield kriegst du denn jetzt? Das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Aber ansonsten richtig raus. DeAndre Hopkins hat Donnerstag nicht trainiert. Illness. Bei den Cleveland Browns, wir hatten da nicht trainiert. Nick Chubb, Calf, Jack Conklin, Knee, Kareem Hunt, Malcolm Smith, J.C. Treader, Knee, Jerick Willis, da ist schon ordentlich was los. Aber ich glaube, die werden alle, hoffe ich zumindest, zum Spiel wieder am Start sein. Ich tue mich schwer. Also ich sehe es nicht so deutlich wie unsere Fans. Und irgendwann müssen sie verlieren. Deshalb sei die Browns gewinnen zu Hause. Bamaruski. Oh. Wahrscheinlich werde ich meine Worte fressen.
Arizona's the safer pick. Hopkins, Kirk, Green, Moore.
Ja, jetzt musst du dich entscheiden.
Ich picke die Arizona Cardinals und sitze auf dem Beifahrersitz des Bandwagon Drivers und sage, okay. 6-0.
Nein. Glaubst du, dass sie... Ich weiß es nicht.
Yep. So viele Waffen, das wird schwierig. Ich pick die Cardinals.
Ich bleib bei den Browns. Ich gehe mit meinem Gut-Feeling, es wird mich bestrafen. Mit meinem Gut-Feeling gehe ich auch bei dem nächsten Spiel Raiders im Mile High Stadium gegen die Broncos. Ich sage, mit dem, was da passiert ist, wird es schwer für meine Raiders.
Also von denen du glaubst, ich
übrigens ein bisschen enttäuscht bin, ne? Also von Ownership, dass sie es erlaubt haben, dass er zurücktritt, anstatt vorher den Stecker zu ziehen. Aber sie haben wahrscheinlich gesagt, wenn er zurücktritt, sparen wir uns die 60 Millionen. Aber ich hätte auch nochmal von Mark Davis nochmal. Ich habe bisher jetzt kein Statement gesehen. Du?
Nein. Bis jetzt auch noch nichts.
Bin ich ein bisschen enttäuscht. Denver Broncos haben letzte Woche gegen Pittsburgh verloren. Raiders gegen Chicago. Also dieses Pittsburgh-Ding, da habe ich ja auf Denver getippt und die haben dann gegen Pittsburgh verloren. Denver spielt halt mördergut Defense. Ne? 15,2 Punkte im Schnitt lassen sie zu. Die Raiders-Defense ist da schon mit 24 Punkten ganz woanders. Das heißt, defensiv muss man schon sagen, Denver Broncos, Von Miller, 4,5 Sacks, unter 300 Yards pro Spiel, Cortland Sutton ist heiß. So, und Teddy B, ja, hatte jetzt nicht, hatte ein Spiel dieses Jahr, wo er echt nicht gut war, aber ansonsten letzte Woche auch wieder gegen Pittsburgh, ne? 24 von 38, über 60%, 2 Touchdown Interception. Also er spielt grundsolide und mit einer guten Defense und grundsoliden Quarterback-Play tut es mir weh. Aber ich glaube, dass die Las Vegas Raiders mit dem ganzen Shit, der los war, Richtung Denver fliegen und eine Niederlage kassieren.
Ich habe tatsächlich ein Statement bei den Raiders auf der Website gefunden von Mark Davis, aber ich glaube nicht, Coach, dass sich das zufriedenstellen wird. Es ist, liest sich wirklich heartfelt. I have accepted John Gruden's resignation as head coach of the Las Vegas Raiders. Mark Davis.
Ja. Okay. Ich habe es akzeptiert. War es gut, yep. War es schlecht? Distanzierst du dich von dem Shit? Kein Wort. Ein bisschen schwach, aber hey, der ein oder andere sagt, hey, Politik hat hier nichts zu suchen. Das hat aber nichts mit Politik zu tun. Ich finde es trotzdem schwach und sie verlieren das Spiel.
Also, es ist natürlich so ein 50-50-Ding, wie sportpsychologisch sich das Ganze niederschlägt. Also entweder sie kommen, wie wir schon anfangs gesagt haben, als Team zusammen und der neue, ja, angeblich ach so motivierende Head Coach, ehemaliger Special Teams Coordinator, stepped up, stellt sich vors Team und jetzt klatscht dreimal in die Hände und wir stehen jetzt alle zusammen wie eine Wand und gewinnen. Oder das zieht dich richtig runter und ich meine, Dominik hat es gesagt, da haben einige Spieler wirklich auch Tränen geweint. Teilweise sind Spieler nicht zum Training erschienen, haben sich einen Tag
freigenommen.
Ja, und aus diesem Grund gehe ich auch mit den Broncos.
Okay. Naja, dann sind wir uns ja einig. Fast schon wieder. Was ist denn mit den Cowboys und bei den Patriots? 87% glauben, die Cowboys schlagen die Patriots at Foxborough. Was bedeuten würde, die Patriots sind 2-4, Dallas Cowboys wären 5-1. Cowboys haben relativ deutlich die Giants geschlagen und New England hat mit Ach und Krach, also knapp Houston geschlagen. Houston hat das Ding eigentlich schon im Sack. So, das hat mir ein bisschen Sorgen gemacht. So, Dallas Cowboys 34 Punkte im Schnitt, die Patriots 19,2 Punkte. Spielen natürlich besser Defense, ne? Also die Dallas Cowboys Offense, die klickt richtig. Knapp 440 Yards, Dak Prescott 13 Touchdowns, 3 Interceptions. Sieg ist endlich mal wieder in Fahrt. Über 5,3 Yards pro Lauf. So. Amari Cooper ist knusprig. Defense ist, die New England Patriots Defense ist nice. Guck mal, Matt Judon, 6,5 Sacks. Auf der anderen Seite ist Micah Parsons, der Rookie mit 2,5 Sacks, ist da der Sack-Leader momentan. Aber ich glaube, es wird nicht reichen, gut Defense zu spielen. Du musst auch Punkte machen gegen die Dallas Cowboys und die machen einfach momentan verdammt viel. Deshalb glaube ich auch, die Dallas Cowboys gehen nach New England und schlagen die Patriots.
Ich gehe mit und ein interessanter Stat ist, dass Bill Belichick innerhalb von 26 Jahren, also seitdem er bei den Cleveland Browns Head Coach war, noch nie 4 consecutive Home Games hintereinander verloren hat. Also,
das ist immer das erste Mal.
Irgendwann ist immer das erste Mal. Ich meine, du hast ja schon ganz schön Werbung für Mac Jones gemacht und jetzt pickst du die Cowboys. Ich pick auch die Cowboys. Ah.
Ja. Aber hey, you never know. Nächstes Spiel, schwer zu tippen. Seahawks im Heinz Field bei den Steelers. Fand ich nicht so einfach zu tippen.
2-3 gegen 2-3, let's see the injuries, haben wir da was?
Die Seahawks haben ja gegen die LA Rams verloren, 26-17. Und da hat sich ja unser Freund Russell Wilson verletzt. Das würde natürlich dann eigentlich sagen, ja gut, dann ist es einfach. Aber Geno Smith ist reingekommen, hat sich jetzt gar nicht so schlecht geschlagen. Aber am Ende des Tages ist diese Offense natürlich ohne Russell Wilson schon eine andere. Ich weiß nicht, ob Geno Smith diesen Schwung, und der hat ja lange nicht gespielt, den er im ersten Drive hatte. Der erste Drive, den er drin war, hat er sie ja von innerhalb der 10 darunter das Feld geführt und mal gesagt, oh shit, was ist denn da los? Ich weiß nicht, ob er das aufrechterhalten kann. Ich war noch nie ein großer Geno Smith Fan. Ich bin auch kein großer Big Ben Fan, sage ich ganz ehrlich. Aber Najee Harris, endlich mal ein 100-Yard-Game gehabt. 142 Scrimmage Yards, führt übrigens, warte mal, ist die Nummer 2 von allen Running Backs in Receptions, wusstest du das?
Nein.
28 Dinge hat er schon gefangen. So, Claypool ist auch endlich mal wieder auf den Plan getreten. Juju hat Aua, ist raus.
Genau. Juju Deonte,
Aua. Oh ja, Deontay Johnson scored immer einen frühen Touchdown. So, TJ Watt ist am Start. Also, ich gehe mit Pittsburgh. Zu Hause, ohne Russell Wilson. Ich sehe, nein. Ich glaube, die Pittsburgh Steelers lavieren sich da so halbwegs raus und gehen 3-3.
Gehe ich mit.
Das war kurz.
Mike, aber
dann sag mir, doch bitte, jetzt brauche ich deinen qualifizierten Tipp beim letzten. Bills Titans in Tennessee, 94% sagen, die Bills gewinnen. Sag mir, warum du das Gleiche glaubst oder warum die Tennessee Titans die Bills schlagen werden.
In den letzten 4 Wochen haben die Buffalo Bills ihre Gegner 156-41 outscored. Viele Blowouts.
Gehst du denn tendenziell mit der Community und sagst, die Bills gewinnen, oder sagst du, die Titans kommen?
Ich gehe mit der Community, weil die so on fire sind gerade. Aber
ich gehe auch mit der Community. Und was soll ich dir sagen, warum?
Warum?
Weil sie die Nummer 1 Scoring Offense haben und die Nummer 1 Scoring Defense. Und dann noch die Nummer 1 in nicht nur Scoring, sondern auch in Yards Allowed pro Spiel. Holy Jesus. Das ist einfach schwer. Auch wenn King Henry schon wieder 640 Yards hat.
Ich wollte gerade sagen, das ist dann so ein bisschen ein MVP-Race, oder? Derrick Handy.
Ja, ich bin mal gespannt.
Schweren Herzens. Mein Herz klopft bei dem Ding.
Ich weiß ja nicht, wir müssten mal auf den Injury Report gucken. Das ist ja das Monday-Night-Spiel. Da ist ja bei den Tennessee Titans, guck mal hier, AJ Brown hat wieder trainiert, Bud Dupree hat gespielt, Julio Jones hat wieder trainiert. Das heißt, da kommen wieder, die Topstars kommen zurück. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass die Bills, es wird knapp, glaube ich, gegen die Titans, weil du musst auch erstmal King Henry unter Kontrolle bekommen. Aber ich sage auch, die Bills gewinnen dieses Spiel.
Haben wir noch eins? Nee, wir sind durch, oder?
Da sind wir durch. Das war das Monday Night Game. Holy Jesus, das war... Guck mal, wir wollten nur einen kurzen Quickie machen. Jetzt haben wir eine Stunde gesabbelt.
Warum überrascht mich das nicht? Und wir haben noch nicht mal, das John Gruden. Björn hat zu mir gesagt, ja, ihr besprecht doch bestimmt das John Gruden-Thema. Wir schneiden es bestimmt mal kurz an.
Das John Gruden-Thema, ich sag da Nummer eins noch mal kurz so. Ich habe das ja gepostet und dann sind ja ein paar Kommentare darunter. Ja, Cancel Culture. Man darf wohl gar nichts mehr sagen. Ey Leute, geht mal auf die Straße, für all die, die sagen, soll man nicht so anstellen, geht mal auf die Straße und sagt zu einem schwarzen Mann, ey, du hast Lippen wie Michelin-Reifen. Probier das mal aus. Es wird eine interessante Erfahrung sein. Du kannst davon ausgehen, dass du zu Recht als Rassist beschimpft wirst und vielleicht kriegst du auch 1 auf 12. Und womit? Mit Recht, würde ich sagen. Wenn du meinst, dass Frauen schlechtere Schiedsrichter sind als Männer und in der Football-Liga nicht zu suchen haben, dann meinst du vielleicht auch, dass Frauen hinter den Herd gehören. Es ist, wie es ist. So, dann bist du vielleicht auch ein Zurückgebliebener im Sinne von jetzt nicht geistiger Behinderung, sondern zurückgeblieben im Sinne von vor 50 Jahren. So, und wenn du sagst, dass jemand, der aufgrund seiner Meinungsfreiheit stillen Protest übt und aufs Knie geht, also den feuern sollst und rausschmeißen sollst, ja, dann bekräftigt das eigentlich noch Punkt 1 mit dem Rassismus, mit dem Good Old Boy Shit. So, und wenn du dann noch homophobe Remarks machst, aber den einzigen openly gay Player hast und sagst, oh ja, ich bin ja so froh, kein Asip ist, oh, super Teammate, oh, wir lieben ihn, alles gut. Mann, vielleicht, manchmal ist es simpel. Wenn es oinkt wie ein Schwein, riecht wie ein Schwein und aussieht wie ein Schwein, manchmal ist es ein Schwein. Das ist mein Text dazu.
Rassismus, Homophobie, dumme Kommentare Frauen gegenüber haben in unserer Gesellschaft nichts zu suchen und sind auch nicht akzeptabel. Egal, wer man ist, was man ist. Und da will man gar nicht sagen, vor allem, aber du bist ein Leader of Man. Das geht nicht. Nicht akzeptabel. Vollkommen richtig gehandelt.
Sami, hätte er diesen... Und dann, ja, das war vor 12 Jahren. Die letzten E-Mails sind 2 Jahre alt. Also das ist auch noch ganz schön frisch, der Shit. Weißt du, und es ist ja auch nicht nur eine Sache. Wenn es eine E-Mail gibt, sagst du, ey, hat einen schwachen Moment, wird ihm wahrscheinlich jeder verzeihen. Aber es ist nicht nur eine E-Mail. Und weißt du, was mir noch viel größere Sorgen macht, ist die Tatsache, was ist denn mit denen, die diese E-Mails erhalten haben? Die waren scheinbar alle okay damit. Oder hat irgendjemand mal, ist eine E-Mail rausgekommen mal, wo jemand sagt, wo du mal siehst, hey, Digga, was erzählst du eigentlich für Scheiße? Wie mit welcher Frechheit du sowas in eine E-Mail packst, zeigt, wie komfortabel du mit deiner Meinung bist, weil scheinbar die anderen die Meinung teilen. So, und das ist das. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ich war überrascht. Die ganzen NFL Network-Mitarbeiter, besonders die mit schwarzer Hautfarbe und die Frauen, waren alle diese Woche richtig auf Krawall gebürstet und haben gesagt, ey, NFL tut was, hier, ein paar Stockwerke höher, ihr müsst mal was machen. So, also da war ich überrascht, wie deutlich die Ansage an die NFL war. So, und man denkt dann immer, man macht nochmal einen Banner und da steht in der Endszene, steht End Racism und bla. Am Ende des Tages ist das ein gesellschaftliches Problem, was sich nicht durch ein paar Banner und 2, 3 Aktionen ändern lässt. Das ist noch ein sehr, sehr langer Prozess, den wir als Menschheit noch haben. So, ich glaube, das reicht.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Doch, eine Sache. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Chio. Und als allerletztes, wir nehmen ja, es ist ja schon 5 Uhr, bis der Podcast hochgeladen ist und draußen ist es 5:30. 19 Minuten später werden wir unser 12. Team announcen. Und es ist an der Grenze, es ist an der Grenze zu Asien. Mehr sage ich nicht. Ich hatte gestern einen geilen Abend in dieser Stadt.
Die European League of Football wird größer.
Und wir sind noch nicht fertig, Sami. So,
und wisst ihr was? Jetzt kommt's. Leute, nächsten Mittwoch, 20.15 Uhr. We are back. Aus Late Night, Football wird Prime Time Football. Jennifer Becks, Coach Esume, Björn Werner, Marken Socher und Kasimi Debali. 20.15 Uhr. Football Bromance TV. Live auf Twitch. 20.10. Baby. Es geht los.
Es geht wieder los. Wir sind wieder am Start. Wir kommen zurück. Nicht mehr Late Night, sondern Prime Time. Oh, Entschuldigung. Aber da freue ich mich drauf. Ich glaube, viele haben drauf gewartet. Wir sind wieder zurück. Macht euch einen Knick ins Ohr. Nächsten Mittwoch. Prime Time Football. Alle am Start. Football Bromance TV auf Twitch. Ich freue mich drauf. Ja, Sami, das war doch mal schön. Hast du denn noch irgendwelche letzten Worte?
Tschö, Mädel.